lange, lange Tests mit mir gemacht. Genau, und rauskam, ich habe ADHS und tatsächlich glücklicherweise auch eine ziemlich hohe kognitive Begabung, was das ein bisschen ausgleichen kann. Ich bin jetzt über 40, ich habe definitiv irgendwie was auf dem Kasten und schaff's immer noch nicht gescheit, meine Unterlagen zu ordnen oder regelmäßig meine GEMA-Listen einzureichen. Der kreative Prozess und ADHS vertragen sich extrem gut.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Tamara, schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile. Du hast erst an meinem Raketerei Booking Bootcamp teilgenommen und seit dem letzten Jahr sitzt du in meinem Jahresgruppenprogramm. Im letzten Jahr ging es noch um das Thema Record Release. In diesem Jahr sind wir dabei, dich umzupositionieren und Umsatzkanäle aufzubauen. Und ich möchte gerne etwas mit dir besprechen, mit dem sicherlich einige Künstlerinnen eine Herausforderung haben. Und zwar ADHS und der Aufbau einer Karriere in der Musikbranche. Aber bevor wir uns diesem Thema gleich nähern und du anfängst, von deiner Reise zu erzählen, stell dich gerne erstmal einmal vor, sag uns, wer du bist, was du machst, wo du wohnst. Erzähl uns von dir, Tamara.
Ja, also mein Name ist Tamara Vaness und ich bin Münchner Musikerin und Musikaktivistin. Jetzt schon seit etlichen Jahren, bestimmt seit 20 Jahren im Musikgeschäft. Und habe jetzt eben glücklicherweise die Raketerei entdeckt. Also ich komme auch nochmal darauf zu sprechen. Das ist für mich mit ADHS tatsächlich total hilfreich. Genau, und ansonsten, ich bin beim Label von Konstantin Becker, bin ziemlich politisch mit meiner Musik und mache so ein Mittelding aus Songwriting, Singer-Songwriting oder Liedermachertum fast noch eher, also ein bisschen klassischer. Und habe jetzt aber vor, lass es 5 Jahre sein oder so, die elektronische Musik für mich richtig entdeckt und produziere seitdem auch elektronische Sachen, aber immer eben mit so einem politischen Hintergrund, mit Aktivismus.
Du bist quasi eine alte Hase in der Musikbranche und du hast eine Herausforderung, mit der du zu tun hast. Du hast ADHS, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Lass uns mal ganz vorne ansetzen. Was ist denn ADHS eigentlich? Das ist, glaube ich, so ein Wort, das so durch ganz viele, über das viel gesprochen wird. Aber so ganz genau, was steckt denn dahinter, Tamara?
Also ADHS ist ja eine Abkürzung für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das gibt es eben mit Hyperaktivität, deswegen das H. Gibt es aber auch ohne Hyperaktivität. Und es ist halt eine Neurodivergenz, ne? Also das bedeutet, dass das Gehirn einfach anders funktioniert als von Leuten ohne ADHS. Und es macht einem halt Strukturen aufrechtzuerhalten etc. ziemlich schwierig. Also teilweise ist es so, dass man in einen totalen tiefen Fokus reingehen kann und stundenlang arbeiten kann, ohne auch nur aufzuschauen. Und dann ist es wieder so, dass der Fokus halt komplett springen kann und man sich auf gar nichts richtig konzentriert. Also aber gibt es unterschiedlichste Ausprägungen. Genau.
Du hast jetzt erzählt, du bist schon lange Teil der Musikbranche, du bist eine Künstlerin, die einfach auch schon sehr, sehr lange auf der Bühne steht. Wann ist dir das erste Mal klar geworden, dass du ADHS hast bzw. haben müsstest? Also kannst du dich noch so an diese Situation erinnern, die dich damals zum Nachdenken gebracht hat?
Ja, also ich hatte schon zu Schulzeiten eigentlich, ist mir schon klar geworden, dass irgendwas bei mir anders läuft als bei anderen Menschen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das Gefühl haben Teenager vielleicht immer. Aber bei mir war es schon wirklich auffällig. Also ich konnte quasi kein Schulheft führen und habe dann irgendwann festgestellt, oder hatte eine Freundin, die damals auch ADHS schon diagnostiziert hatte. Und die hat dann irgendwann zu mir gemeint, hey Tammy, wenn du kein ADHS hast, dann fresse ich einen Besen. Bei dir ist das alles ja noch 10-mal krasser als bei mir. Und ja, damit hat sie leider recht gehabt. Und die hat damals Ritalin genommen. Also das ist ein sehr starkes Medikament. Man kann schon sagen, also krasses Psychopharmaka. Und die hat mir dann mal zum Ausprobieren, so jung und unerfahren wie ich war, habe ich das dann auch einfach genommen, hat sie mir eins gegeben. Und das war für mich einfach so eine krasse Erfahrung. Also als eben wird man die ganze Zeit so gegen eine krasse, unsichtbare Mauer laufen, während alle Leute links und rechts an einem vorbeiziehen. Und dann nimmt jemand plötzlich diese Mauer weg und du hast voll die Muskeln aufgebaut und jetzt ziehst voll los und überholst alle, ja. Also genau, aber man muss sagen, ich möchte noch mal kurz kritisch darauf hinweisen, Ritalin ist wirklich, es ist ähnlich wie Speed. Also das heißt, dass es auch durchaus wirkt bei Leuten, die kein ADHS haben und man fühlt sich auch einfach großartig, aber es ist schon auch so, dass es einen Fokus extrem, ja, dass es einen einfach extrem fokussiert macht.
Aber wie krass, dann hast du so eine Tablette bekommen von deiner Freundin. Wie ging es denn danach weiter? Bist du danach irgendwie in Behandlung bekommen? Weil eine Diagnose hast du ja erhalten. Was ist passiert zwischen dem, du probierst ein Ritalin von deiner Freundin bis hin zur Diagnose?
Also ich war damals, als ich das ausprobiert habe, ungefähr 17. Und dann war mir aber klar, okay, also das muss ich irgendwann mal noch anschauen lassen. Und ich bin dann erst in der Studienzeit tatsächlich in eine Therapie gegangen, einfach weil ich mit 17, 18 auch noch nicht wirklich die Möglichkeiten hatte, mich da so drum zu kümmern, ich hatte auch nicht das Gefühl, als wäre es so schlimm, dass ich jetzt unbedingt eine Therapie brauche, ne? Also ich war halt immer schon zerstreuter und ein bisschen anders und ein bisschen wuseliger als andere Leute, aber das ging schon noch zu Schulzeiten. Und dann in der Studienzeit habe ich das erste Mal so gemerkt, hey, boah, ich komme echt einfach nicht mehr klar organisatorisch und bin dann in Therapie gegangen, so mit, glaube 24 oder so, und habe dann irgendwann im Laufe meiner Therapie eben angesprochen, dass ich denke, ich habe ein ADHS. Und meine Therapeutin hat dann gesagt, so, also wir nehmen hier nicht irgendwas an, sie ist keine Spezialistin. Ich soll bitte in die psychiatrische Klinik in der Nussbaumstraße gehen, die haben eine Spezialabteilung und soll eben da Tests machen. Und dann haben die lange, lange Tests mit mir gemacht. Genau, und rauskam, ich habe ADHS und tatsächlich glücklicherweise auch eine ziemlich hohe kognitive Begabung, was das ein bisschen ausgleichen kann.
Kann man bei ADHS von einer weniger starken oder starken Ausprägung reden? Also wenn es da irgendwie so eine Skala gibt, wo würdest du dich auf dieser Skala befinden?
Ja, also ich bin definitiv nur im unteren Bereich. Also ich habe ein leichtes ADHS, was ich ehrlich gesagt total krass finde, weil ich wirklich, also ich habe schon Leidensdruck, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es Leute wirklich stark ausgeprägt haben, das muss so krass sein. Also deswegen, ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Es wird ja gerne gesagt, das ist so eine Modediagnose. Aber man soll da wirklich Leute einfach ernst nehmen, die damit zu kämpfen haben, weil es schon, also das hat schon einen starken Einfluss aufs Leben.
Ja, total, total. Nun hast du dich ja trotz dieser Diagnose, vielleicht auch wegen dieser Diagnose, da bin ich gespannt, was du gleich sagst, hast du dich für einen kreativen Beruf entschieden? Du hast dich entschieden, Musikerin zu werden.
Ja, also ich sehe jetzt da schon eine gewisse Frage drin, so warum hast du das gemacht?
Ja, so ein bisschen, also gar nicht so mit diesem vorwurfsvollen Finger, wie kannst du nur, warum bist du Musikerin geworden, sondern viel eher aus dieser Perspektive, welche Herausforderungen begegnen dir in deinem Alltag, wenn du Musikerin bist und diese ADHS-Diagnose hast?
Also das ist ganz spannend, weil, sag jetzt mal, der kreative Prozess und ADHS vertragen sich extrem gut. Ja, also zumindest aus meiner Sicht. Man entspricht da schon fast so ein bisschen dem Klischee der kreativen Künstlerin, die halt so ein bisschen zerstreut ist, aber dafür hochkreativ und so. Also da ist schon was dran, ne? Und auf der anderen Seite gibt's aber natürlich auch noch dieses böse Musikbusiness, nenne ich es jetzt einfach mal. Und diese ganze krasse Selbstorganisation, die es braucht, wenn man sich als Musikerin wirklich selbstständig machen will. Und dem steht ADHS natürlich diametral entgegen, ne? Also insofern, ich habe damals, glaube ich, nur den kreativen Anteil gesehen, als ich noch nicht wusste, was es eigentlich bedeutet, wirklich als Musikerin selbstständig zu sein. Und habe mich da schon fast ein bisschen blenden lassen, als ich das entschieden habe, weil ich bin wirklich hochkreativ. Also das, da passt es total gut. Und auch, ich glaube, auch meine Empathiefähigkeit und so weiter, das habe ich mir auch sagen lassen, dass das mit ADHS durchaus zusammenhängen kann. Die starke Gefühlsprägung, die ich mitbringe in diesem Leben. Und das lasse ich ja alles in meine Musik und meine Texte mit einfließen. Aber Zeitmanagement und sowas wie, keine Ahnung, Rechnungen schreiben, Finanzsachen und so, diese ganzen Sachen, die einfach wirklich Planung brauchen, die so ein, ja, die eher, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, eher langweilig sind, das ist halt eine Riesenherausforderung, ne? Und das Problem ist, ich habe dann auch noch so als Coping-Strategie einen krassen Perfektionismus entwickelt, weil ich halt immer versucht habe, so alles, was ich so an, sage ich jetzt mal, Vergesslichkeit habe, halt durch einen großen zeitlichen Aufwand, den ich in die Dinge stecke, halt wettzumachen. Und das macht es natürlich noch schwieriger, weil ich mache dann Dinge auch noch oft viel zu genau und verschätze mich dadurch einfach massiv in der Zeit. Genau. Und ansonsten, ja, also es gibt halt Sachen, zu denen kann ich mich einfach schwer aufraffen. Das sind halt ganz oft wirklich so super banale Dinge, wie einfach irgendwie, keine Ahnung, ein Päckchen zu packen oder einen Brief zu schreiben oder so oder meine Finanzunterlagen gescheit zu sortieren. Das stellt mich tatsächlich vor Herausforderungen. Also das klingt lächerlich. Es ist nicht nur, dass es mir langweilig ist, sondern ich kann mir zum Beispiel ganz oft nicht merken, dass ich für Dinge schon einen Ordner angelegt habe. Ich denke mir dann, ach ja, stimmt, habe ich da nicht irgendwann mal irgendwo einen Ordner gehabt? Dann gehe ich zu dem Schrank, wo meine Ordner drinstehen, dann ist der da aber irgendwie entweder nicht so gut beschriftet oder ich weiß nicht mehr genau, in welchen meiner Ordner, die alle mit dem Thema zu tun haben, ich was abgelegt habe, dann nehme ich irgendeinen Ordner raus oder ich lege meine Sachen, weil gerade irgendwas anderes vielleicht mehr Aufmerksamkeit erfordert, meine Unterlagen einfach nur irgendwo hin, habe dann nicht so den einen Platz. Also ich bin einfach wirklich schrecklich unstrukturiert und komm mir dann, was halt lustig ist, weil ich auf der einen Seite ja nachgewiesen eine sehr hohe kognitive Begabung habe und auf der anderen Seite dann mit solchen Sachen wirklich so ein Problem habe. Also das ist so eine krasse Diskrepanz, ja, dass mir das schon sehr zu schaffen macht. Ja.
Ja, total. Das klingt nach einem Riesenspagat in deinem Alltag. Du hast gerade von einer, warte, wie hast du es ausgedrückt? Coping-Mecker, was hast du gesagt?
Coping-Strategie.
Ja, genau. Ich bin gerade so deutsch-englisch im Kopf, genau. Aber du weißt ganz genau, was ich meine. Da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Gibt es oder hast du Hilfsmittel oder Techniken, die du nutzt, um dich zu organisieren? Weil das Kreative, das geht dir leicht von der Hand. Aber hast du Hilfsmittel oder Techniken, damit die Organisation dann zumindest in so Minimum funktioniert für dich?
Ja. Also da gibt's einiges. Das klingt vielleicht doof, aber ich meine es völlig ernst. Tatsächlich die Raketerei und das regelmäßige Arbeiten zusammen mit anderen und mit jemandem, der mich halt eben immer wieder so ein bisschen drauf hinweist, bisschen strukturiert, das hilft mir wahnsinnig gut. Also ich merke auch, dass sich da total für mich was getan hat, weil ich einfach durch die Raketerei auch immer dieselben Tools verwende. Ich weiß genau, okay, im Rahmen der Raketerei verwenden wir quasi nur das Miroboard. Ich habe mir angewöhnt, nur Notion zu verwenden und was ich davor schon hatte, war ChatGPT. Und also ich benutze, wie du hörst, auch viele technische Hilfsmittel. Das ist super gut für mich, weil die Sachen dann auch synchronisiert werden. Das heißt, nicht nur ist es so, dass dieses Arbeiten mit anderen mir hilft, sondern auch wirklich diese auf jedem digitalen Gerät synchronisierten Apps. Notion ist eben ein Beispiel, das habe ich mir jetzt eben im Rahmen der Raketerei auch so angewöhnt, dass ich wirklich alles dort in Notion eintrage und ablege. Das ist so mein großes Sammelbecken. Das sind nicht mehr einzelne Zettel oder Blöcke oder irgendeine Mappe, die ich dann irgendwo hinlege und dann wieder eine neue Mappe anfange, sondern es kommt alles einfach in Notion. Da habe ich meine Punkte abgelegt und dann trage ich es eben zu den passenden Punkten ein. Oder ChatGPT zum Beispiel kann einem auch total helfen, Sachen vorzustrukturieren. Also manchmal ist es so, dass ich sage, hey, du, ich benutze einfach nur die Sprachfunktion, weil es halt so super easy ist. Ich habe gerade ein Problem, diese und jene Aufgabe zu strukturieren. Ich sage, zähl dir mal auf, was alles dazugehört. Bitte sortiere es mal für mich vor nach Prioritäten oder nach Wichtigkeit. Und dann wird es schön vorsortiert. Dann kann ich nochmal drüber gehen und sagen, naja, okay, das passt, da muss ich noch ein bisschen nachjustieren. Oder auch wenn es zum Beispiel komplexe Zusammenhänge sind, von denen ich keine große Ahnung habe, wie jetzt so rechtliche Sachen oder so, die ja auch, wenn man Verträge zum Beispiel bekommt, wichtig sein können, dann kann ich da auch nochmal ChatGPT fragen. Dann, das nimmt so diese, diese Hürden, ja, die mich dann zum Prokrastinieren sonst vielleicht bringen würden, kann es einfach diese Hürden ein bisschen geringer machen. Und das hilft mir auch total.
Ah, da geht mir das Herz auf, wenn ich höre, wie du mit den Tools arbeitest, Tamara. Finde ich richtig, richtig gut. Ja. Richtig, richtig gut. Auch für Leute, die kein ADHS haben, ist es immer super, super sinnvoll, mit Tools zu arbeiten. Aber es freut mich natürlich auch zu hören, dass es für dich auch wirklich in der Situation eine gute Unterstützung ist. Ein ausgelagerter Kopf, der
voll
mitdenkt.
Ja, mega. Und ehrlich gesagt auch, also das Miro-Board, das, auch wenn ich da jetzt eine Weile gebraucht habe, bis ich das so für mich, also mir gemerkt habe tatsächlich, dass das so ein Tool ist, das wir regelmäßig brauchen. Aber ich bin inzwischen auch so weit, dass ich da einfach hingucke und dann sehe, ach, das war meine Jahresplanung. Aha, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ach komm, ich muss wieder hier ein bisschen zurückgehen. Oder auch, keine Ahnung, wie du mal irgendwann gesagt hast, so hey, wir benutzen jetzt einen Timer, ich stelle den Timer hier hin, ich ziehe den jetzt auf eine halbe Stunde und dann müsst ihr fertig sein oder auf 10 Minuten, je nachdem. Ja. Also das ist auch so ein bisschen übrigens die Pomodoro-Technik, kann ich auch sehr empfehlen. Das ist so eine Technik, wo man einfach nur in kleinen zeitlichen Blöcken arbeitet und dann immer 5 Minuten Pause macht und auch immer mit einem Timer arbeitet. Dann kommt man gut in so ein kleines Wettbewerbsgefühl rein. Also dieses spielerische Arbeiten, das ist auch für Menschen mit ADHS total gut.
Ja, mega gut. Ich würde gerne mit dir über Songwriting reden. Ich habe das Bild immer noch im Kopf, dass du gesagt hast, manchmal hast du schon Ordner angelegt zu Themen und dann guckst du ins Regal, dann ist der nicht richtig beschriftet, dann legst du einen neuen Ordner an. Wie funktioniert das beim Songwriting? Weil ein Song, so stelle ich es mir als Laie vor, den hat man nicht komplett fertig im Kopf, sondern der entsteht Zeile für Zeile, Ton für Ton und man hat einen Ort, wo man all diese Fragmente erstmal sammelt. Wie funktioniert das mit ADHS?
Super spannend. Da habe ich tatsächlich überhaupt kein Problem, weil ich setze mich ans Klavier und ich komme halt sofort beim Klavierspielen und wenn ich auch dazu summe oder so in so einen krassen Flow-State, also in so einen Flow-Zustand. Und dieser Flow-Zustand ist so angenehm, dass der mich total bei der Sache hält. Also ich kann einfach, wenn ich anfange, einen Song zu schreiben, also meistens setze ich mich einfach ohne eine große Vorgabe hin. Vielleicht habe ich ein Thema im Kopf, das mich gerade beschäftigt. Dann nehme ich die Stimmung mit ans Klavier, fange an, Klavier zu spielen. Dann entsteht in diesem Flow-State auch eigentlich gleich eine Melodie, weil ich gleich mitsingen will, so. Und dann habe ich erstmal meistens die Melodie und eben, wie gesagt, grob das Thema im Kopf. Und wenn, dann habe ich eben die Melodie, an der kann ich mich dann schon entlang hangeln und fange dann an, von einer prägnanten Zeile, die mir so im Kopf ist, ausgehend einfach weiterzuarbeiten. Ne? Und also auch das Texten, das ist ja auch so ein kreativer Prozess, so was Spielerisches. Ich habe auch eine totale Liebe zu Lyrik. Und damit fällt mir das überhaupt nicht schwer. Also ich komme da immer beim Songwriting in so einen Flow-Zustand, dass das ganz wunderbar funktioniert. Das Einzige ist, also ich bin jetzt seit einiger Zeit auch Mutter und da hat man natürlich nicht mehr einfach mal so die Zeit, sich ans Klavier zu setzen und so die Zeit verfliegen zu lassen. Da ist es total wichtig, für mich auf jeden Fall, das hilft vielleicht anderen auch, wirklich gezielt Zeiten festzulegen. Also was ich auch immer noch nutze, ist ein sehr, sehr kleinteiliger Wochenplan. Da hast du mich ja auch schon drauf angesprochen. Mhm. Und da kann ich mir dann auch so Musikinseln reinplanen. Und ja, und dann ist das wie ein Termin festgelegt in meinem Wochenplan. Und dann schaufel ich mir die Zeit dafür auch frei. Ne? Aber wenn das nicht geplant ist, dann fällt das irgendwie gerne mal so, sage ich jetzt mal, härteren To-Dos zum Opfer. Ja, wie, hey, ich muss jetzt da noch Rechnungen schreiben oder irgendwas in der Richtung. Genau, also deswegen da wirklich das auch ernst zu nehmen und zu sagen, die Musik ist nicht nur was, was mir unglaublich viel Freude bereitet und einfach ein schönes Gefühl im Bauch macht, sondern das ist eigentlich der Kernpunkt meiner Arbeit und eigentlich ist das das Wichtigste, da auch sich immer wieder dran zu erinnern, ist wichtig.
Absolut, ja, absolut. Vielleicht noch als kurze Erklärung, du hast gerade von Musikinseln gesprochen. Das ist ein Begriff, der sich irgendwann in der Raketerei so definiert hat, dass wir in den Sessions immer und immer wieder darüber gesprochen haben, dass wenn man Musik machen nicht einplant, es hinten runterfällt. Und genau dieses Einplanen von Üben, Songs schreiben und so weiter, das bezeichnen wir eben als Musikinsel. Tamara, wie gehst du mit so Phasen um, in denen dein Fokus stark schwankt? Also du hast erzählt, du hast manchmal echt so ein Deep Dive rein in Themen und dann sitzt du und guckst ganz lange nicht hoch. Aber du hast vorhin auch gesagt, naja, und manchmal kann es eben auch bedeuten, dass man so ein bisschen fahrig ist. Und wie gehst du genau mit so Phasen um, in denen der Fokus stark schwankt?
Also ich, wie ich die Frage gelesen habe, habe ich so ein bisschen fast schon in mich reingeschmunzelt, weil eigentlich schwankt mein Fokus nicht nur phasenweise, sondern eigentlich schwankt der fast immer. Ne? Das heißt, ich nehme das gar nicht so als Phase wahr, sondern eigentlich ist es eher mein Normalzustand. Und ich glaube, ich habe einfach halt gelernt, da möglichst liebevoll mit mir selber umzugehen und mir zu sagen, hey, ich kann einfach nur das tun, was ich kann und versuche mich da nicht zu sehr fertig zu machen. Bei mir ist es teilweise dann wirklich so, dass ich, wenn ich nicht hardcore mich an meinen Wochenplan halte, dass ich dann so am Ende eines Tages mir denke, hey, so, und was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich habe natürlich 1003 Dinge gemacht. Ne? Wenn ich das dann mal alles zusammenschreibe, dann stelle ich fest, wow, das war super viel, aber es war überhaupt nicht fokussiert. Also deswegen, ich brauche einfach gute Strukturierungsmethoden, auch möglichst immer dieselben Methoden, das immer und immer wiederholen. Auch wenn ich dann mal irgendwie da gesprungen bin und was anderes ausprobiert habe, einfach wieder zu den bestfunktionierenden Methoden zurückzugehen. Dann, wenn ich irgendwo merke, dass ich nicht weiterkomme, bitte ich also auch tatsächlich meinen Mann um Hilfe, ne? Also, oder lager so administrative Aufgaben aus. Also, ich bin inzwischen auch so, dass ich ihn einfach bitte, dass er mir mit Finanzsachen hilft, weil ich weiß, er kann es einfach gut. Und bei mir ist das so eine Riesenhürde und das kann mich in so eine krasse Stresssituation bringen, wenn ich meine Steuererklärung irgendwie nach der dritten Ermahnung auch wieder nicht abgegeben habe, so, dass ich einfach da ihn zumindest dann bitte, dass er mir sich mal einmal mit mir hinsetzt und wir den Anfang machen und dann komme ich schon rein. Mhm. Genau. Und ansonsten, was hilft mir auch noch? Ich weiß nicht, ob dir das Kanban-Board was sagt?
Mhm. Ja.
Genau. Also das ist so ein Board, wo du sozusagen auch kleinteilig, schön visualisiert auf Post-its deine Aufgaben aufschreibst und die dann einer Zeit zuteilst und dann halt oder zumindest schreibst in Bearbeitung oder so oben drüber. Genau, also bevor ich das jetzt groß erkläre, das kann man alles online schön nachlesen. Aber so ein Kanban-Board mit so einer guten Visualisierung, am besten noch auf einem Zeitstrahl oder so, das hilft mir total gut. Genau. Und ansonsten, ja, Notion habe ich ja schon erwähnt. Deadlines und Verabredungen mit anderen helfen mir auch total, um einfach an der Sache dran zu bleiben und immer wieder aufstehen und einfach im Zweifelsfall wieder von vorne anfangen, aber immer wieder aufstehen halt und nicht resignieren.
Also ich höre raus, du hast dir zum einen ein Unterstützungssystem aufgebaut für Phasen, in denen der Fokus stark schwankt. Und Tools, über die haben wir geredet, lass uns mal in die Vogelperspektive gehen. Wenn wir auf die Musikbranche raufgucken, hast du das Gefühl, dass die Musikbranche auf neurodivergente Menschen Rücksicht nimmt in irgendeiner Art und Weise?
Nee, ehrlich gesagt finde ich das, also, oh, oder wie sage ich das denn? Also auf der einen Seite ist es schon so, dass das Musikbusiness oder zumindest sagen wir mal so, ein Teil des Musikbusiness ist geprägt von diesem Klischee der Künstlerin oder des Künstlers. Also vor allen Dingen, glaube ich, aus Fanperspektive, wo die Leute dann schon ein gewisses Verständnis haben, weil sie halt sagen, ach, das ist so eine kreative Persönlichkeit. Wenn die mal was vergisst, die ist halt so mit anderen Dingen beschäftigt und so. Aber das harte Musikbusiness an sich nimmt eigentlich auf neurodivergente Menschen keine Rücksicht. Mhm. Also wenn ich mir jetzt so anschaue, das ist ja alles hat ja alles mit Selbstständigkeit zu tun. Also das eigentlich ist das für mich fast eine der krassesten Varianten der Selbstständigkeit, weil du musst ja erstmal am Anfang wirklich alles selber machen und es kommt wirklich richtig wenig zurück. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Also außer man macht vielleicht super, super gefällige Musik, aber in meinem Fall mit dem politischen Hintergrund ist es definitiv nicht so einfach. Und es ist ja schon, also die Musikindustrie ist extrem auf Selbstorganisation, auf Netzwerken und vor allen Dingen auf konstante Produktivität ausgelegt. Also als Beispiel irgendwie Social Media als der eigene Werbekanal. Ja, da musst du ja eigentlich ständig outputten, weil ansonsten baut sich da halt nichts auf. Und das ist für neurodivergente Menschen schon echt eine Riesenherausforderung. Ja. Und ich finde einfach die Musikbranche sowieso ein ziemlich schwieriges, recht männlich geprägtes und eher ungesundes Umfeld. Ne? Also das lässt Menschen einfach ziemlich ausbrennen, wenn man da nicht aufpasst. Und da haben es halt Menschen mit einem ADHS definitiv noch schwerer.
Absolut. Was würdest du dir von der Musikbranche wünschen? Wie könnte die Musikbranche KünstlerInnen mit ADHS besser unterstützen?
Also erstmal würde ich mir halt wünschen, dass generell wieder alles so ein bisschen entschleunigt wird. Also es ist ja schon alles sehr leistungs- und profitorientiert, generell natürlich in unserer Gesellschaft. Aber ich finde im Musikbusiness halt auch, obwohl man das so immer nicht gern zugeben möchte, ja, aber die Mechanismen dahinter sind ja eigentlich knallharte Geschäftsmechanismen. Und ich bin einfach kapitalismuskritisch, ne? Ich habe einfach mit diesem harten Geschäftsgebaren per se ein bisschen ein Problem. Hab da jetzt aber natürlich keine Lösung, weil wir leben nun mal in diesem System. Aber was zum Beispiel schon helfen würde, wäre sowas wie Förderungen oder so, die auch wirklich explizit neurodivergente oder eben von ADHS betroffene KünstlerInnen mit einbeziehen. Sowas gibt's aus meiner Sicht oder nach meinem Wissen ja überhaupt nicht. Und da vielleicht auch einfach noch ein bisschen mehr Awareness, vielleicht auch einfach, dass sich Menschen mit ADHS oder generell mit Neurodivergenz, die im Musikbereich arbeiten, einfach nochmal bewusst zusammenschließen und sich austauschen, was es eben für Strategien und für Möglichkeiten gibt. Genau, also ich glaube, ich sehe das Ganze eher, ehrlich gesagt, aus der KünstlerInnen-Perspektive und schon auch eher, sage ich jetzt mal, auf einer politischen Ebene, dass das so ein bisschen abgefedert wird für Menschen mit ADHS, was eigentlich dieses Business so an Härte mit sich bringt.
Awareness, da hast du gerade ein sehr schönes Stichwort gegeben. Hast du Situationen erlebt in der Musikbranche, in denen du dich hart missverstanden oder auch unterschätzt gefühlt hast?
Ja, wenn ich da so drüber nachdenke, ehrlich gesagt nicht so sehr. Also ich glaube, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich sehr viel durch Fleiß und durch krassen Perfektionismus wettmache. Die Leute, glaube ich, gucken mich erstmal immer an und denken, ich habe ja auch blaue Haare und bin eher so ein bisschen so la-la-la-la-la-mäßig unterwegs, dann glaube ich, dass die Leute erstmal vielleicht schon denken so, ja, weiß nicht, ob dir zu organisiert ist, ne? Und dann sind sie immer recht überrascht, wenn ich halt irgendwas abgebe oder so, wie gut fundiert das ist und wie genau ich gearbeitet habe und so weiter. Also ich glaube wirklich, bewusst unterschätzt gefühlt habe ich mich noch nicht. Wenn vielleicht eher, wenn es, sage ich jetzt mal, so kleine Sachen sind, die ich eben wieder mal aufgeschoben habe oder Mails halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt blöd gesagt, 2 Wochen nicht beantwortet habe, wahrscheinlich eher so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand. Also auch sowas wie GEMA-Listen abgeben und so. Also ich glaube, dass da mein Verlag wahrscheinlich schon immer so ein bisschen mit den Augen rollt. Aber das ist jetzt nichts, was ich wirklich so jemals so krass zu spüren gekriegt habe. Schwieriger finde ich es ehrlich gesagt eher, was meine Selbstwahrnehmung betrifft, weil ich für mich nämlich in so ein Gefühl komme von, hey, wie alt bin ich jetzt? Ich bin jetzt über 40, ich habe definitiv irgendwie was auf dem Kasten und schaff's immer noch nicht gescheit, meine Unterlagen zu ordnen oder regelmäßig meine GEMA-Listen einzureichen. So, dass ich mir einfach ins Hirn lang und mir denke so, hä, was ist denn los? Und dann muss ich mir einfach immer wieder sagen, hey, ADHS ist los, das ist keine reine Willenssache, das muss man einfach mal ganz deutlich so sagen, ne?
Absolut. Und die innere Stimme kann ja sehr ungnädig sein oder wir können ja selber sehr ungnädig mit uns sein. Absolut, ja.
Aber hallo.
Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Du hast über Strategien gesprochen. Du hast über Tools gesprochen, die dich dabei unterstützen, deinen Alltag als Künstlerin zu bewältigen. Gibt es Bücher oder Podcasts, die du zu diesem Thema empfehlen kannst?
Boah, tatsächlich bin ich da ziemlich schlecht. Also ich habe mich nicht auf die Art und Weise da eingelesen. Ich habe vor ewigen Zeiten in meinen Teenagerjahren mal ein Buch über ADHS gelesen, aber das ist sicher nicht mehr up to date. Was ich gemacht habe, ich habe ziemlich viel unter den Hashtags Neurodivergenz und ADHS auf Instagram gesucht und da, das ist natürlich eine Fundgrube. Und da gibt es auch einige Autorinnen und Autoren, die sehr gute Techniken weitergeben. Genau, aber ansonsten, ja, ich kann nur allen zu ChatGPT raten. Ich kann auf jeden Fall allen zur Raketerei oder auch generell zu einer Art Coaching oder Therapie raten. Also eine Verhaltenstherapie bringt da sicherlich auch viel. Ich kann auf jeden Fall dazu raten, die Pomodoro-Technik oder was Ähnliches einfach mit Timern fürs Zeitmanagement zu verwenden. Und ich muss auch nochmal sagen, also wenn man das ausgeprägt hat, dann, wie kann ich das jetzt sagen? Also es wird ja sehr oft sehr schlecht über Psychopharmaka gesprochen und nachgedacht. Natürlich gilt es, sich das wirklich sehr gut zu überlegen. Aber wenn man wirklich merkt, man rutscht einfach in eine Depression ab, dass man sich schon auch nochmal wirklich überlegt, ob man nicht nach einer guten Analyse und zusammen mit einer Verhaltenstherapie, zumindest, sage ich jetzt mal, in Situationen, wo man wirklich unbedingt abliefern muss und man weiß, man kriegt das sonst einfach nur unter größtem Stress zustande, eventuell auch Ritalin zu nehmen. Das heißt heute nicht mehr so, das hat heute einen anderen Namen, ich weiß den leider nicht. Aber auf jeden Fall, genau, kann man da auch ernsthaft drüber nachdenken.
Was würdest du den HörerInnen zum Abschluss final mitgeben? Zu diesem Thema ADHS, sich als Künstlerin in der Musikbranche aufstellen, auf Basis von deinen Erfahrungen?
Also ich glaube auf jeden Fall, Musik zu machen ist wahnsinnig heilsam, ist wahnsinnig hilfreich. Ich glaube, da ist man in einem guten Feld unterwegs. Und ich denke einfach für diese ganzen, ich nenne es jetzt nochmal harten Aufgaben, ja, die jetzt gar nichts Kreatives an sich haben, wie Finanzbuchhaltung und so weiter, sich erstens einfach nicht selber fertig zu machen, ganz, ganz wichtig, wirklich liebevoll mit sich selber zu sein, auch wenn man einfach mal merkt, man kann auch mal über Tage oder Wochen nicht, zu sagen, hey, das kommt wieder, man kann es auch ausgleichen durch einen Hyperfokus in einer anderen Phase und auch einfach Dinge auszulagern, sich wirklich klar zu machen, man muss nicht alles selber schaffen. Man kann sich ein Coaching holen, man kann zur Raketerei gehen, man kann zu einer Verhaltenstherapeutin oder einem Therapeuten gehen, man kann übers Internet vielleicht oder eben über digitale Hilfsmittel sich Hilfe holen und Unterstützung. Genau, was mir gerade noch einfällt, als vielleicht da noch letzter Punkt, es gibt auch zum Beispiel eine AI, mit der man einfach nur in WhatsApp Termine drauf sprechen kann. Wenn man da ein Thema hat, sich seine Termine schnell genug einzutragen. Ich habe das manchmal nicht hingekriegt. Und jetzt habe ich eine App, da kann ich einfach über WhatsApp mit dieser künstlichen Intelligenz sprechen und die trägt mir den Termin dann ein und erinnert mich auch dran. Also auch das zum Beispiel. Genau. Einfach Dinge auslagern und sich nicht selber fertig machen.
Tamara, herzlichen Dank für diesen sehr persönlichen Einblick. Herzlichen Dank, dass du mein Gast warst.
Ja, danke auch, dass ich da mal öffentlich drüber reden durfte. Das ist auch für mich ziemlich spannend und tut auch gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leuten auch hilft, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
Ja, ja, das glaube ich auch. Und wenn ich auch mit dir als Hörerin in den Austausch gehen möchte, wo auf Instagram zum Beispiel finde ich dich denn? Wo darf ich klicken?
Einfach Tamara Barnes zusammengeschrieben. Und was ganz wichtig ist, man schreibt Barnes mit Z, also B-A-N-E-Z. Weil es gerne mal mit S geschrieben wird. Das ist quasi die spanische Version. Ja, mir einfach eine DM schreiben. Ich bin immer für ein Gespräch zu haben.
Herzlichen Dank, Tamara.
Danke dir, Imke.
Zum Ende der Folge möchte ich noch ein Update zum Raketerei Ready for Takeoff Programm geben. Kurz zum Programm selbst. In diesem 12-monatigen Programm, denn das Programm ist auf ein Jahr angelegt, professionalisiere ich mit Künstlerinnen bestehende Strukturen. Wir bauen Reichweite aus und wir legen den Grundstein für Umsatzwachstum. Wir finden passende PartnerInnen, also zum Beispiel Musiklabels oder Bookingagenturen oder Managements, und wir erweitern Netzwerke. Und dieser einjährige Kurs, dieses einjährige Gruppenprogramm hat pro Teilnehmerin einen Wert von 10.000 Euro. Und ich habe den E-Mail-Marketing-Anbieter GetResponse dafür gewinnen können, zwei Musikerinnen die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerinschaft zu ermöglichen. In jeder Podcast-Folge am Ende gebe ich immer noch mal so einen Einblick, was ich eigentlich ganz konkret mit den Teilnehmerinnen in diesem Programm mache. Und aktuell stehen alle Zeichen auf Umsatzgenerierung. Wir setzen Projekte um, Bühnenshows. Wir setzen Touren um und wir veröffentlichen Musik. Und all das kostet Geld. Und neben Förderanträgen und Crowdfundings machen wir uns auch immer und immer wieder auf die Suche nach Sponsoren. Wir erstellen Pitch-Decks und gucken uns ganz genau an, welche Unternehmen eigentlich für uns spannend und relevant sein können. Und genau das haben wir in der letzten Session besprochen. Nein, ich muss nochmal anders ansetzen. Es geht ja eigentlich um die Frage, wie findet man denn ein relevantes Unternehmen? Und wir gucken immer, dass dieses Unternehmen mit der eigenen Vision zusammenpasst, dass dieses Unternehmen im Bereich von Musiksponsoring schon mal in irgendeiner Form aufgetaucht ist Und dann bauen wir über LinkedIn oder aber über einen kurzen Anruf, manchmal auch über einen direkten E-Mail-Kontakt, den Kontakt zu dem jeweiligen Ansprechpartner oder zu der Ansprechpartnerin auf, schicken das Pitch-Deck hin und ganz häufig finden dann Zoom-Calls statt, um dann die Eckdaten zum Sponsoring zu klären. Darum dreht es sich aktuell bei uns in der Gruppe. Wir akquirieren Gelder. Initiative Musikanträge werden immer geschrieben, Crowdfundings werden immer gemacht und jetzt gerade liegt unser Fokus auf dem Akquirieren von Sponsoren. Wenn du Musikerin bist und du möchtest auch die Chance bekommen, dich auf einen der wenigen Plätze im Raketerei Ready for Takeoff Programm bewerben zu können, weil du von mir fit gemacht werden möchtest für den Musikmarkt, dann solltest du meinen Newsletter abonnieren. Unter www.raketerei.com/newsletter findest du ein Newsletter-Formular, da trag dich ein, dann landest du in meinem Verteiler. Denn mein Verteiler ist genau der Ort, an dem ich das nächste Mal Bescheid sagen werde, wenn sich die Türen zu dem Programm wieder öffnen und sich wieder beworben werden kann. Und ja, wer weiß, vielleicht bist du schon bald Teil meines Raketerei Ready for Takeoff Programms. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang.